Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Marketing ohne Daten ist wie Fahren mit geschlossenen Augen. Das hat einmal Dan Cerella gesagt, der war früher mal bei HubSpot. Längere Zeit. So, wie du mit Online-Marketing profitabel neue Kunden gewinnst, auf welche Kennzahlen du achten solltest und warum Marketer sich mehr mit BWL beschäftigen sollten, darüber sprechen wir jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire und bei mir ist heute Andreas Fischer. Andreas ist Geschäftsführer von der E-Commerce Business Intelligence Lösung Minubu und seit vielen Jahren im Online-Handel unterwegs. Lieber Andreas, sehr schön, dass du da bist. Ist.
Ja, moin Robin, freut mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, bevor wir jetzt in die Folge starten und in die Fragestellung, wie viel BWL muss in einem Marketer stecken, noch ein wichtiger Hinweis. So, Andreas wird nämlich nicht nur heute wertvollen Input geben, sondern auch am 7.9. bei Google, denn da machen wir eine Veranstaltung und Andreas wird als Speaker dort sein und neben ihm dann auch meine Kollegin Desiri aus dem Strategy-Team von uns und die geschätzte Carla von Google, die zum Thema Full Funnel was erzählen wird. Also insofern, wenn du da Bock drauf hast, dann schau mal in den Shownotes. Da ist der Link zur Veranstaltung hineingepackt. Einfach auf get.more-fire.com/full-funnel, wenn das jetzt zu lang war, einfach in die Shownotes. Genau, und wir machen im Anschluss noch von Minubu veranstaltet ein wunderbares E-Commerce-Aperitivo, steht noch dann zur Auswahl mit einem Panel zum Thema AI. Also 7.9. Hamburg, definitiv eine Reise wert. So. Das als kleines Intro. Jetzt zu dir, Andreas. Du bist ja seit 10 Jahren oder länger glaube ich schon im E-Commerce unterwegs. Du hast Modomoto gegründet. Wer es nicht kennt, ist später dann mit Outfittery, hast es fusioniert, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und bist jetzt seit 3 Jahren Geschäftsführer bei Minubu. Also ordentliche Reise im E-Commerce. Habe ich alles richtig wiedergegeben erstmal?
Genau, passt perfekt. Alles richtig.
Wunderbar. So, ich habe jetzt mal die These aufgestellt. Marketer sollten sich ein bisschen mehr was von BWLern abschauen, um profitable Kampagnen zu machen. Was sagst du zu der These?
Also ich würde sagen, die ist nicht grundsätzlich falsch. Ich glaube sozusagen, also aus meiner Erfahrung haben Marketer das auch grundsätzlich auf dem Schirm, ne? Dass du sozusagen profitabel wirtschaften musst und dass unterm Strich auch was hängen bleiben muss. Ich glaube, das ist schon den meisten klar. Ich glaube, die Herausforderung ist einfach ganz häufig, dass die relevanten Informationen nicht so ad hoc zur Verfügung stehen, um dann bestimmte Kampagnen, zum Beispiel bestimmte Kanäle auch ad hoc so aussteuern zu können, dass dann wirklich auch bis zum Deckungsbeitrag runter, also nach Abzug aller Kosten, optimiert werden kann.
Nun, jetzt haben wir im E-Commerce extrem starke Schwankungen gehabt so in den letzten Jahren. Also Corona, davor war ja auch schon, sag ich mal, das E-Commerce-Feld wurde nicht unbedingt einfacher. Corona war dann erst so ein, sag ich mal, Brandbeschleuniger oder Katalysator. So danach kam dann also, sag ich mal, so ein kleiner Rückfall wieder. Wie schaut ihr auf das Thema? Also ihr habt ja eine Business Intelligence Lösung, das heißt, ihr seid sehr nah an den Daten eurer Kunden dran. Ist E-Commerce jetzt in den letzten Jahren deutlich anspruchsvoller geworden, da einfach profitabel unterwegs zu sein im Vergleich zu, sagen wir mal, vor 5 Jahren, also lange bevor wir das Wort Pandemie irgendwie einordnen konnten?
Also ich glaube grundsätzlich, dass das Umfeld heute schon ein Stück weit schwieriger ist als noch vor 5 Jahren. Das hängt natürlich einerseits damit zusammen, dass es vor 5 Jahren noch weniger Konkurrenz gab. Also der Online-Anteil steigt stetig und das wird auch noch so weitergehen für eine ganze Weile. Ich meine, das ist ja die positive Nachricht, die da ist, auch wenn wir jetzt gerade so ein bisschen eine schwierige Phase durchmachen. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich schon mal ein Treiber, wo es einfach ein Stück weit schwieriger ist als noch vor 5 Jahren. Und dann ist aktuell natürlich das Konsumklima auch nicht gut. Und das prägt natürlich auch die aktuelle Situation enorm. Das heißt, es ist mehr Konkurrenz da im Online-Umfeld. Die Kunden tun sich schwerer, auch zu konsumieren. Und das führt natürlich dazu, dass ich dann zum Teil höhere Kundenakquisitionskosten habe, mehr Retourenquoten und deswegen sehr, sehr viel genauer verstehen muss, noch, glaube ich, als vor ein paar Jahren. Wo verdiene ich eigentlich Geld, wo nicht? Welche Kampagnen sind nach Abzug aller Kosten eigentlich wirklich profitabel? Oder zum Beispiel auch ein ganz klassisches Thema, welche Produkte verkaufen sich nicht nur gut, also wo ist der Umsatz auf den ersten Blick gut, sondern wo bleibt dann auch was hängen nach Abzug von Retouren, nach Discounts etc.
Ja. Du hast jetzt mehrmals gesagt, nach Abzug aller Kosten. Was fließt da alles mit rein, wo du jetzt sagst, Das sind vielleicht auch Zahlen, die Marketer nicht unbedingt so mit auf dem Schirm haben. Du hast gerade Retouren schon so mit angedeutet, weil was ich halt eben aus Kampagnen kenne, ist so, dass man sich die Kundenakquisitionskosten, was habe ich in Kosten pro Conversion, noch anschaut, vielleicht auch hinten raus dann noch irgendwie so den Customer Lifetime Value, vielleicht auch auf dem Kanal runtergebrochen. Was sind sonst noch Zahlen, die ich mal unbedingt im Blick behalten sollte, um diesen Gesamtdeckungsbeitrag halt auch zu optimieren?
Also auf einer bestimmten Order, was einfach wichtig ist, ist, was ich ja kenne aus Erfahrung, es wird auf den Umsatz geguckt und vielleicht auch noch auf Wareneinsatzkosten, also was musste ich selbst für dieses Produkt bezahlen, um es verkaufen zu können, und dann noch die Kundenakquisitionskosten. Da fehlt dann aber auch noch eine ganze Menge an Daten dazwischen, und zwar erstens die ganzen Handlingkosten, also was musste ich in der Logistik überhaupt bezahlen für Pick und Pack, was hat mich der Versand gekostet, vielleicht auch welche Discountquote musste ich überhaupt geben, ganz entscheidend. Ne? Ich meine, ich kann eine ganz tolle Conversion Rate haben, aber wenn ich mir die über eine starke Discount-Quote erkauft habe und dann noch eine hohe Retourenquote hinten habe, dann fällt mir das auf die Füße, und dann habe ich vielleicht draufgezahlt bei jeder Order unterm Strich. Also war ein Einsatz, dabei muss ich den Discount berücksichtigen, die Handlingkosten. Ganz wichtiges Thema auch, weil ja immer mehr Marken auch auf Marktplätzen verkaufen, ist natürlich auch die Marktplatzgebühren. Die sind zum Teil sehr unterschiedlich. Dann natürlich die Marketingkosten, aber das ist natürlich das, was ich als Marketier automatisch im Blick habe. Dann, wenn ich das alles berücksichtige, kann ich eigentlich erst so richtig verstehen, hat sich jetzt diese Order für mich gelohnt oder nicht.
So, du jetzt aus deiner Zeit bei Motomoto und später dann auch bei Outfittery, welche Zahlen hast du dir da regelmäßig angeschaut? Also was war so in deinem Dashboard, wenn du morgens den Rechner angemacht hast, die Zahl, die du ganz oben links dir angeschaut hast? So, also was waren so die täglichen, wöchentlichen, monatlichen, vielleicht quartalsweisen Zahlen? Wie bist du da in dem Zahlenkosmos unterwegs gewesen?
Ja, also ich glaube, da muss man tatsächlich stark differenzieren von dem, was habe ich mir täglich angeschaut und was habe ich mir quartalsweise oder jährlich angeschaut. Täglich wirklich ganz, ganz klassisch die Anzahl an Orders, ja, weil das ist eben der Haupttreiber für den Umsatz. Das ist, glaube ich, immer der erste Blick, wie viele Bestellungen habe ich gestern generieren können. Ist natürlich auch für die operative Steuerung extrem wichtig, ja, gerade wenn es darum geht, ich habe Ware auf Lager, die muss abverkauft werden. Ich habe eine Logistik, die ich auslasten will. Gerade wenn ich die selbst auch noch führe, dann muss ich entsprechend das Ganze organisieren. Also da sind die Anzahl an Orders schon sehr, sehr wichtig. Ich habe einen bestimmten Umsatz, den ich eben auch erreichen muss, um meine Personalkosten zu decken. Also und da ist Orders natürlich zusammen mit dem Average Order Value, also was ist der durchschnittliche Warenkorb, sehr, sehr wichtig. Aber den Average Order Value, das ist so eine Kennzahl, die habe ich mir dann eher wöchentlich angeschaut, weil die auch zum Teil schwankt dann über den Tag, hängt dann stark davon ab, welche Kampagnen, welche Kundengruppen ich gerade versuche zu erreichen. Das gilt auch für den CAC. Ja? Also das ist, glaube ich, so eine Zahl, die ich mir zumindest immer auf Wochenbasis angeguckt habe, weil ich dann eine ausreichend hohe Dichte auch hatte, um zu bestimmen, funktionieren die Kanäle gerade, sind die Kampagnen in Ordnung. Das war mir auf Tagesbasis immer so ein bisschen zu volatil, aber man sollte das schon sozusagen wöchentlich in jedem Fall aus meiner Sicht kontrollen, monitoren, um dann gegenzusteuern zu können, um zu sehen, okay, wie sieht denn der Kanalmix aus, wo muss ich adjustieren? Und monatlich bin ich dann wirklich da hingegangen und habe mir das eigentlich gerade, wo wir gerade drüber gesprochen haben, angeschaut. Also wie sieht eigentlich die Deckungsbeitragsrechnung auf den verschiedenen Ebenen aus? Also was bleibt auf den verschiedenen Kanälen nach Abzug aller Kosten hängen? Wie laufen verschiedene Kampagnen? Ne? Und dann aber natürlich auch, wie funktionieren bestimmte Produkte? Nicht nur Top-Seller, sondern auch Top-Contributor. Also was sind eigentlich die Produkte, die die meiste Marge beitragen? Das ist nicht unbedingt immer das Gleiche wie Top-Seller. Ja? Also welche oder auch, ich glaube, was man sich auch gut monatlich angucken kann, sind Warenkorbanalysen. Was verkauft sich eigentlich gut zusammen? Wie kann ich daraus smarte Recommendations bauen? Ne? Also da kann man schon sozusagen so ein bisschen aus dem rein operativen ins taktisch-strategische vorgehen. Und richtig strategisch dann natürlich auf Quartals- bzw. auf Jahresebene, wo ich eigentlich immer auch für mich die wichtigste Kennzahl unterm Strich Customer Lifetime Value, du hast ja auch schon angesprochen, weil das ist einfach entscheidend zu verstehen, wie entwickeln sich meine Kohorten überzeugt, zu verstehen, habe ich die richtigen Kunden akquiriert, sind die Kanäle, die ich da angezapft habe, es ist ja super, wenn ich mega Anzahl an Orders generiere über einen bestimmten Kanal und dann feststelle, unterm Strich haben die einmal bestellt, sind nie wieder wiedergekommen und hatten auch noch einen sehr, sehr schlechten Warenkorb. Also über dieses Super, über das ich mich eben noch gefreut habe, dann eben einen Pyrosieg, weil da nichts hängen geblieben ist. Also das genau zu verstehen. Ich finde auch Lifetime Value super spannend, um Effekte von Optimierungsmaßnahmen nachhalten zu können und zu verstehen. Also was wir mal hatten, das war halt einfach wirklich cool dann zu sehen, wir haben einen bestimmten Zeitpunkt ein Loyalty-Programm eingeführt und dann zu sehen, wie sich die Kohorten von da dann eben nochmal deutlich positiver entwickelt haben, ganzen Sprung nach oben gemacht haben, einfach weil die Retention sich gesteigert hat, wir aus dem Kunden, die wir über einen bestimmten Kanal akquiriert haben, dann mehr Wert rausholen konnten und aber eben natürlich auch die Kundenzufriedenheit steigern. Ne? Also wenn die öfter bestellen, ist es ja auch immer ein Zeichen, nicht nur, dass ich mehr Geld verdiene, sondern dass der Kunde offensichtlich happy ist und gerne wiederkommt. Das darf man ja dabei nicht vergessen. Das geht ja zum Glück ein bisschen Hand in Hand. Ja.
Jetzt macht es mich neugierig. Also so ein Loyalty-Programm aufsetzen ist ja schnell gesagt, aber wahrscheinlich nicht so einfach gemacht. Also wahrscheinlich auch ein dickes Brett oder ein großer Aufwand dahinter. Und inwieweit kannst du ungefähr sagen, hat sich das dann auch tatsächlich auf den Customer Lifetime Value ausgewirkt, so prozentual gestiegen oder sowas? Kannst du da so ein bisschen Einblick geben?
Also Loyalty-Programm ist für mich also gerade aktuell super wichtiger Hebel. Jetzt muss man verstehen, bei Motomoto waren wir eigentlich komplett auf das Thema Kundenbindung von Anfang an ausgerichtet. Ja? Also das war Kern dessen. Wir haben, glaube ich, relativ hohe CACs gezahlt. Dafür haben wir aber auch eine relativ hohe Kundenbindung gehabt. Dadurch, dass wir eben, also vielleicht kurz für alle, die es nicht kennen, man musste einen Fragebogen ausfüllen, wo man ein bisschen seine Präferenzen angegeben hat. Welche T-Shirts mag ich gerne? Was gebe ich dafür aus? Was ist meine Größe? Dann gab es auch die Möglichkeit, sogar noch ein Beratungsgespräch mit unseren Stylisten zu machen. Und dann habe ich darauf basierend ein kuratiertes Paket mit individuellen Outfits für mich bekommen. Das heißt, es ging da stark um diese persönliche Bindung. Wir haben dann aus den Retouren auch immer versucht zu lernen, was hat diesmal nicht gefallen, was hat nicht gepasst, das nächste Mal besser zu machen. Deswegen hatten wir insgesamt schon eine relativ hohe Conversion Rate und wir haben dann zusätzlich nochmal ein VIP-Programm eingeführt, also wirklich für die Top-Kunden, was nochmal so ein anderes Service-Level dann mitgebracht hat und da konnten wir dann eben diesen Sprung sehen. Das ist jetzt aber nicht zu vergleichen mit sozusagen Retention Rates, die man so im klassischen E-Commerce hat, weil das einfach ganz andere Modelle sind und das Ganze zum Teil auch viel produktgetriebener ist.
Okay, aber ich sag mal, der Aufwand, den ihr dann auch da betrieben habt in diese Kundenbindung, würdest du sagen, unterm Strich hat sich definitiv amortisiert dann auch.
Ja, also ich bin da totaler Fan von. Also das ist total wichtig. Kundenbindung heißt ja dann nicht nur sozusagen, dass man Prozente gibt, sondern dass man irgendwie versucht, einfach ein cooles Gesamtangebot für den Kunden zu schaffen. Also sozusagen auch eine Welt aufzubauen, wo es Sinn macht, für den Kunden wiederzukommen und das Ganze nicht bei Amazon zu kaufen. Ne? Also das heißt ja nicht nur Zugang zu Prozenten, das kann auch einfach Zugang zu Expertise haben. Also Beispiel könnte sein, wenn ich jetzt sozusagen über E-Commerce im Tiernahrungsbereich spreche. Ja, da könnte es zum Beispiel Sinn machen, auch eine Futtermittelberatung in so ein Loyalty-Programm zu integrieren, weil ich weiß, das wird ein Amazon, das werden andere Player, die ja stark dann über das Thema Sortiment kommen, nicht machen. Das heißt, ich muss mich über Beratung, über Expertise da differenzieren, vielleicht auch Teil des Loyalty-Programms bestimmte Produkte exklusiv anbieten. Also solche Dinge. Das heißt, das ist nicht nur ein technisches Thema, sondern es ist vor allen Dingen für mich ein Konzept, mit dem du zeigst, ich verstehe den Kunden und biete ihm deswegen ein Angebot, was dafür sorgt, dass der nicht beim nächsten Mal wieder über Google nach dem Produkt sucht, sondern direkt zu mir kommt, weil er weiß irgendwie, der stimmt das Rundum-Paket. Also das ist so ein bisschen das, wie ich auf Loyalty gucke.
Ja, wo du gerade das Thema Expertise sagst, also das, glaube ich, Paradebeispiel, wer das wirklich brillant und sehr intensiv umsetzt, ist, glaube ich, Obi, die einfach mit dieser Hey-Obi-App es einfach schaffen, so im kompletten Kaufentscheidungsprozess und danach einfach komplett bei den Kunden präsent zu sein, sich da als Autorität zu platzieren und glaube ich auch darüber in der Lage sind, extrem schnell und viel über die Kunden und deren Bedürfnisse und Probleme dann auch zu lernen.
Total. Ich meine, das ist ja die Königsdisziplin, wenn du wirklich sozusagen als Marke, als Händler die Relevanz hast, dass du eine App sozusagen auf dem Device deiner Kundinnen platzierst, weil eine App macht ja wirklich auch nur dann Sinn, wenn du nicht nur zum Kauf darauf schaust, sondern wirklich auch regelmäßig damit interagierst, sonst verschwinden die auch ganz schnell wieder. Ja, Und das ist schon stark, wenn man das dann schaffen kann.
Und du hattest jetzt auch vorhin so beiläufig, als wir in das Thema Loyalty abgedriftet sind, gesagt, so, das hältst du aktuell für einen ganz, ganz wichtigen Hebel, weil wir haben gerade das Problem, dass den E-Commerce-Händlern ja die Umsätze, die sie jetzt vor 2 Jahren in der Corona-Zeit hatten, wegbrechen. Wir haben eine Kaufzurückhaltung da. Ich kenne es bei einigen unserer Kunden, die jetzt zum Teil Lagerkapazitäten wieder zurückbauen mussten, Personal auch entlassen mussten im Bereich Lager, einfach weil sie da mit weiter starkem Wachstum gerechnet haben. Also das heißt, die E-Commercer haben gerade da richtig Druck. Wie siehst du diese Entwicklung? Also was siehst du, was die Unternehmen da machen? Was hältst du davon für smart? Was hältst du davon für, sag ich mal, nicht zielführende Panik? Also wie würdest du da jetzt vorgehen, wenn du jetzt wieder auf dem Chefsessel bei einem E-Commerce-Unternehmen säßest?
Ja, also ich meine, es ist natürlich, es ist insgesamt keine leichte Situation gerade und das ist natürlich einfach hart, wenn du siehst, dass deine Kundenakquisitionskosten steigen, obwohl du nichts anders machst als vorher. Also es ist erstmal keine ganz leichte Situation und ich glaube, zwei Dinge sind wichtig, eben operative Exzellenz, das ist halt so ein Buzzword, aber damit meine ich vor allen Dingen gute Handwerksarbeit, wirklich dann auch, weil ich glaube, in den letzten 10 Jahren ging halt viel immer über Wachstum, Wachstum, Wachstum im E-Commerce, einfach überhaupt sozusagen den Bedarf zu befriedigen, gewisse Größe zu kriegen. Und jetzt ist, glaube ich, wichtig, auch nochmal im Detail anzusetzen, und das gilt auf verschiedensten Ebenen, das gilt eben Thema Daten, haben wir ja schon drüber gesprochen, also da wirklich auch in der Lage zu sein, auf den verschiedenen Ebenen zu analysieren. Es gilt auch fürs Thema Loyalty, also da einen richtigen Mehrwert auch zu schaffen, der dem Kunden wirklich was gibt. Es geht da rein, in die Sortimente tief einzusteigen, zu gucken, was funktioniert wirklich, was ist einfach vielleicht irgendwie unnötiger Ballast, den ich mitschleppe, einfach da noch stärker zu konturieren. Ich glaube, das ist, was wichtig ist. Also wirklich jetzt nicht die Nerven zu verlieren, sondern wirklich da im Detail ansetzen und gute Handwerksarbeit auch einfach zu leisten, ne? Um eben dann auch profitabel zu sein, weil auf der anderen Seite ist natürlich Zugang zu Kapital einfach auch gerade schwierig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen natürlich keine leichte Situation, aber es ist auch immer die Situation, wo man sein Business nochmal wirklich, also so Erfahrungen haben wir auch gemacht, also bei Modomoto, so wenn es halt eng wurde, wenn du weiter optimieren musstest, dann bist du eben halt auch dazu gezwungen, das zu machen und dann kommst du vielleicht viel stärker aus der Kurve raus, als wie du reingegangen bist, ne? So ein bisschen ist es natürlich auch immer eine Chance. Es zwingt dich so ein bisschen dazu, Dinge nochmal anders zu machen und dich vielleicht eine bessere Position zu bringen für die nächste Wachstumsphase, die ja definitiv kommen wird. Also ich meine, die Idee ist, dass ich bin fest davon überzeugt, dass wir auf eine Online-Penetration irgendwie über die verschiedenen Kategorien hinweg natürlich schwanken, von mindestens 50% zu laufen. Dann sind wir noch weit entfernt. Das heißt, es ist jetzt natürlich irgendwie eine schwierige Phase, aber eine, glaube ich, die man gut nutzen kann, um zu optimieren und sich da auch noch zu professionalisieren in bestimmten Bereichen.
Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Also es gibt noch viele Bereiche, wo viel Luft nach oben ist. Bisher halt eben auch dieses Thema operative Exzellenz. Das Wachstum kam fast von alleine, weil einfach der Markt mitgewachsen ist. Es gibt ja auch diese Redewendung, so in der Flut steigen alle Boote. Da haben einige von profitiert, manche mehr, manche weniger. Und du hast gerade das Thema Daten auch angesprochen, weil, ich meine, wenn es eng wird, sollte ich halt eben meine Daten besser im Griff haben, um auch zu verstehen, wo verbrenne ich gerade Geld, wo habe ich denn die Hebel? Und ihr schaut ja jetzt bei Minubo in viele Unternehmen rein. Was ist so dein Eindruck vom Markt? Wie weit ist da auch so dieses Gap zwischen den Spitzenunternehmen und den kleineren E-Commerce-Bötchen, was so die Hoheit über die Daten und das Verständnis von Daten angeht?
Genau, also vielleicht eins, um es klarzustellen, wir schauen natürlich nicht bei allen Kunden immer in unsere Daten rein, ne? Aber wir kriegen natürlich viel mit. Also ich glaube, was sozusagen so den Umgang mit Daten und das Level angeht, auf dem die verschiedenen Unternehmen da schon agieren. Ich glaube, bei kleineren Unternehmen ist es halt oft die Herausforderung, dass die auch gerade die Führungskräfte, das sind dann oft auch eben die Gründer, eben noch sehr operativ eingespannt sind und sich um 100 Dinge kümmern müssen. Und dann ist natürlich, erstmal muss dafür sorgen, dass die Ware eingekauft ist, dass das Marketing steht und dass die Pakete rausgehen. Ja, und dann die Ruhe zu finden, wirklich Schritt zurückzugehen, zu gucken, okay, was funktioniert denn jetzt hier eigentlich wie? und dementsprechend zu optimieren, das ist oft die Herausforderung. Und es ist eben auch, ich meine, ich kenne das aus Modo Motor, aus eigener Erfahrung, du hast halt eben 1000 Themen, um die du dich kümmern musst, und Daten ist nur eins davon. Und es ist dummerweise auch noch wirklich kein ganz unkompliziertes, weil, also ich weiß das noch aus eigener Zeit, das ist irgendwie schon immer ein Stück weit ein Pain-Thema gewesen, weil es eben, du brauchst ein gewisses Know-how, um wirklich zu verstehen, welche Daten brauche ich eigentlich, um diese Entscheidung zu treffen, wie bringe ich sie auch technisch zusammen, ist ja auch ein Tech-Thema, und wie analysiere ich sie dann richtig. Ne? Im Endeffekt musst du ja drei Sachen machen, du musst alle Daten integrieren, an einem Ort zusammenführen, also einen sogenannten Data Warehouse. Dann muss ich dafür sorgen, dass sie sinnvoll miteinander verknüpft sind, dass auch eine einheitliche Sprache gesprochen wird, weil in einem System heißt die KPI so und so definiert, in einem anderen sieht es wieder ganz anders aus. Also du musst es sinnvoll zusammenführen, strukturieren, eine Sprache finden, und dann musst du sie eben auch zugänglich machen, weil es bringt nichts, wenn die BI-Abteilung nur Zugang zu den Daten hast du jetzt für die nächste Analyse eine Woche warten musst. Deine Kampagne musst du kurzfristiger analysieren und optimieren. Und der Unterschied, den wir da halt so ein bisschen sehen, ist halt wirklich, also sehr differenziert für kleine Unternehmen, da fehlt halt oft sozusagen die Ressourcen. Wir sehen Unternehmen, die sehr, sehr stark sind, eben aus einer Produktexpertise kommend, also sagen wir mal, die haben halt ihre Expertise, weil sie Fashion machen seit vielen Jahren. Die tun sich dann schwer, ein eigenes Team aufzustellen, um das Ganze eben auch von der Infrastruktur auf den Punkt zu bringen, so wie es notwendig ist, ne? Weil du brauchst eben, musst die verschiedenen Schritte tun, du musst die Daten aus den Systemen rausziehen über sogenannte ETL-Konten, ne? Also Extract, Transform, Load, also diese Daten da rauskriegen ins Data Warehouse und so weiter und so fort. Dafür brauche ich ein Team, was Ahnung davon hat, und das ist nicht in jeder DNA. Das heißt, da kann ich dann entweder überlegen, okay, ich kaufe mir irgendwie eine Standardlösung, so eine ist Minubo, oder ich muss mir wirklich ein Team hiren. Und desto größer die Unternehmen werden, desto differenzierter ist natürlich die Infrastruktur, die da ist, desto mehr sind auch Expertenteams da, desto besser ist auch der Zugang zu Daten, was nicht notwendigerweise immer auch die E-Commerce-Abteilung einschließt. Also gerade bei den großen Unternehmen, die jetzt auf verschiedenen Kanälen unterwegs sind und online ein eins davon ist, dann ist online aber immer noch so ein Thema, das stiefmütterlich behandelt wird. Und da ist gerade die E-Commerce-Abteilung dann diejenige, die als letztes irgendwie Daten geliefert kriegt, weil erstmal der Wholesale im Fokus steht. Ne?
Ja. Ja, das sind alles so Problemstellungen, die du jetzt gerade schilderst, die ich auch eben auch bei uns aus der Kundenperspektive kenne. Also es ist oft Verständnis dafür da, dass mehr mit Daten gemacht werden sollte. Es fehlt die Luft dafür, es fehlt das Know-how. Also einfach genau, baue ich ein eigenes Team auf, hole ich mir eine externe Lösung damit rein und dann halt eben auch eine gewisse Angst davor, also einfach so eine Hemmung, in das Thema tiefer einzusteigen, weil es ist halt nicht ganz unkomplex. Beim Thema Data Warehouse, da schrillen bei vielen dann irgendwie direkt die Alarmglocken, total, dass es jetzt schrecklich werden könnte. Also deckt sich wahrscheinlich dann auch mit euren Erfahrungswerten, wenn ihr in ein Unternehmen dann auch reingeht, oder?
Genau, also auch wirklich auch absolut meine persönliche Erfahrung, so dass mal irgendwie eine Hemmschwelle da ist, weil es ist ein kompliziertes Thema, und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich von Modo Motor Outfittery dann zu Minubo gekommen bin, weil ich relativ begeistert war, dieses Know-how hier so kompakt vorzufinden und ein Team zu finden, die sich seit 10 Jahren mit diesem Problem beschäftigen und dafür eine Lösung gefunden haben, weil es halt eben sonst im E-Commerce eins von vielen Themen ist, und E-Commerce ist sowieso schon komplex, und das dann so in der Tiefe zu begreifen, dass du das so gut machst, wie du sozusagen sonst vielleicht dein Kernbusiness aussteuerst, das kommt halt immer wieder dann zu der Frage, worauf will ich mich fokussieren und wo will ich vielleicht einfach Know-how einkaufen. Das liegt ja auch so ein bisschen daran, wo sozusagen die Musik spielt im jeweiligen Geschäft und wo man seine Kernwertschöpfung schaffen will. Aber für viele E-Commerce-Unternehmen ist es halt sinnvoll, sich da auch Hilfe reinzuholen beim Thema Daten, auf welche Art und Weise auch immer, weil das eben ein ganz wichtiges Thema ist und ein komplexes und vielleicht nicht immer Kern der Wertschöpfung, die dann sozusagen im Vordergrund steht und die man selbst beherrschen sollte.
Das Problem, was ich in solchen Szenarien immer sehe, ist, dass die Anschaffung eines Tools oder Implementation eines Tools ja nicht unbedingt das Problem löst, sondern manchmal einfach nur so ein Feigenblatt ist, so, wir haben doch jetzt was getan, weil du hast ja vorhin auch gesagt, das muss irgendwie in die DNA ja auch rein, also die Leute müssen ja auch Spaß daran bekommen, mit den Daten zu arbeiten, auf Basis der Daten Analysen zu machen und Optimierungshypothesen aufzustellen etc. So, wie kriege ich denn mein Team dazu, dass sie mehr Bock auf Daten haben?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass das Thema Daten auch von den Entscheidern, von den Führungskräften gelebt wird und dass sie da diese Kultur auch prägen wollen und prägen. Also ein gutes Beispiel ist, glaube ich, der Markus Diekmann von Rose Bikes. Rose Bikes auch Minubo-Kunde und der hat halt den Wandel da in den letzten Jahren stark geprägt und hat immer wieder auch in dem, dass er eingefordert hat, bitte trefft diese Entscheidung, die ihr da treffen müsst, auf Basis von Daten. Also Beispiel, wenn jemand, das was haben wir da mal geteilt, wenn jemand kommt und fragt, welche E-Mail soll ich denn jetzt verschicken, die oder die, dann sagt er, weiß es nicht. Teste doch mal, ne? Also ganz, ganz klassisch. Testen, daraus lernen und dann skalieren. Und ich glaube, du brauchst eben Führungskräfte, die dann auch immer wieder sozusagen das Ganze einfordern. Sonst kann so ein Change nicht funktionieren. Und dann muss es eben auch Spaß machen. Also weil es, wenn du irgendwie dann, also gerade im Marketing, wenn du dann irgendwie so eine krude Zugangsmöglichkeit nur hast, vielleicht selbst noch SQL beherrschen musst, um an die Daten ranzukommen und dann nicht genau zu wissen, stimmt denn das jetzt hier? Also muss ja auch ein Vertrauen in die Daten da sein. Ne? Also nichts schlimmer ist, wenn du irgendwelche Daten hast und dann kommt der nächste, ich weiß nicht so genau, ob die stimmen. Das heißt, du musst sicherstellen, dass ein Vertrauen in die Daten da ist, dass sie valide sind. Und dann musst du Spaß machen. Das heißt, die müssen zugänglich sein. Das heißt, die Oberfläche, mit der du darauf zugreifst, die darf jetzt nicht super kompliziert sein, sondern das muss schnell gehen. Das muss angenehm sein. Oder? Ich glaube, so ist ein bisschen die Kombination. Du brauchst Führungskräfte, die das Ganze fördern. Du musst sicherstellen, dass ein Vertrauen in die Daten da ist, indem du eben klar machst, vielleicht auch an Beispielen, dass sie valide sind, um diese Diskussion zu vermeiden, die man sonst ja oft hat. Nee, ich habe eine ganz andere KPI hier. Ich gucke auf eine ganz andere Zahl. Dann ist man erstmal 20 Minuten damit beschäftigt, rauszufummeln, wer denn jetzt hier wie die richtige Zahl hat, bevor man über das Business redet. Also das ist ganz wichtig. Und dann eine Zugänglichkeit schaffen, also dass es auch jetzt nicht super komplex ist, an die Daten ranzukommen und es vor allen Dingen selbst machen kann. Ne? Also auch wieder das Thema, ich will nicht auf die BI-Abteilung warten, dass sie mir die Analyse liefern, die ich eigentlich gestern brauchte. So.
Ja, diesen Punkt, den du jetzt von Rose gerade geschildert hast, so, welche Mail soll ich denn verschicken? Ja, teste es aus und entscheide dann auf Basis der Daten. Das ist aus meiner Erfahrung auch mal ein sehr guter Einstieg, um mehr Awareness für das Thema und mehr Spaß an dem Thema zu schaffen, dass man sagt, okay, wir testen jetzt mal zwei verschiedene E-Mails. Du konzipierst eine, ich konzipiere eine und dann treten wir einfach mal gegeneinander an und der Verlierer muss halt eben das Essen bezahlen oder sowas. Einfach so, dass die Leute da merken, dass dieses datenbasiert und dass nicht der Chef immer die besten Ideen hat, sondern im Prinzip man die Kunden mit den Füßen abstimmen lassen sollte.
Total, ja.
Ja. Und halt ein ganz wichtiger Punkt, möchte ich nochmal ganz fett unterstreichen, Vertrauen in die Daten. Das heißt, bitte prüft, ob die Daten, die ihr generiert, sei es in Google Analytics, im ERP, wie auch immer, in welchem System auch immer, dass die stimmen. Also da wirklich Stichproben machen und das Ganze verifizieren, weil es gibt nichts Schlimmeres, als datenbasiert zu arbeiten, wenn die Daten falsch sind.
Ja, absolut. Oder also ich finde es noch schlimmer, ist also da gebe ich dir vollkommen recht. Oder eben die Situation, dass man irgendwie sagt, okay, wir sammeln hier super viele Daten, wir betreiben Aufwand, aber ey, du richtig, man, dieses Gefühl zu haben, ey, so richtig kannst du denen aber nicht vertrauen, also mache ich doch alles wie vorher, ne? Das ist, glaube ich,
ja, genau.
Das ist alles ausgebremst.
Dann hören wir doch aufs Bauchgefühl oder aufs Bauchgefühl von so die Hippo-Entscheidung, Highest Paid Persons Opinion, alles nicht so wirklich zielführend und vor allen Dingen insbesondere, wenn, sage ich mal, Deckungsbeiträge knapper werden, dann sollte da halt eben auch wirklich diese Datenbasis dann auch einfach stimmen. So, du hast jetzt vorhin halt eben auch gesagt, so zu deiner, ich springe mal jetzt wieder zeitlich zurück, zu deiner Modomoto-Zeit und was du dir dann halt eben auch so täglich angeschaut hast, war Anzahl der Orders. So, in dem Kontext, also Anzahl der Conversion wäre das dann im Endeffekt. In dem Kontext kommt jedes Mal, wenn ich das irgendwie bei E-Commerce habe, so das Thema Conversion Rate. Und Conversion Rate Optimierung. So, was ist eine gute Conversion Rate im E-Commerce? Sind das Sachen, mit denen ihr auch konfrontiert werdet, dass die Leute sagen, ja, das ist schon für mich irgendwie die KPI, oder sind wir über diesen Zenit hinaus?
Also in den Gesprächen, die wir haben, ist das, glaube ich, jetzt nicht primär im Fokus. Also natürlich ist das super wichtige Metrik, wenn du jetzt irgendwie eine Kampagne im Detail optimieren willst, wenn du AB-Tests machen willst und so weiter. Ich glaube, dann hat es natürlich totale Relevanz. Aber es eben, wenn wir mit unseren Kunden drüber reden, geht es halt oft darum, ganzheitlich zu verstehen, wie mache ich mein Business jetzt besser, und dann ist das eben nur ein Treiber von vielen und den man durchaus auch irgendwie manipulieren kann über Discounts, über was auch immer. Mhm. Also das Wichtige ist, glaube ich, das ganzheitlich anzugucken. Ja? Für sich, wenn man gezielt was analysieren will, sicherlich weiter super relevant, aber eben nicht alleine, um jetzt zu bewerten, wie gut das Business läuft.
Und da haben wir nämlich jetzt auch das Thema Discount, weil darauf wollte ich dann jetzt auch hinaus, weil im Moment wird die Conversion Rate aus meiner Sicht an vielen Shops halt eben einfach durch Discounts getrieben. Und das die E-Commercer haben die Lager voll, beziehungsweise bei einzelnen Produktkategorien zumindest. Rabatte sind dann irgendwie ein nachvollziehbarer Reflex, vielleicht aber nicht immer die beste Lösung. Was siehst du, was es noch an Alternativen dazu gibt, wie man dem Thema Rabattschlacht vielleicht auch ein bisschen, sag ich mal, differenzierter gegenübertreten kann?
Ja, also ich glaube, du hast das richtige Stichwort schon gegeben, man muss vor allem differenziert vorgehen, also dass das Warenlager Abverkauf werden muss, um auch irgendwie Cash wieder freizusetzen. Das ist halt einfach eine Notwendigkeit. Aber ich glaube, man muss ja sozusagen versuchen, das so optimiert wie möglich zu machen, damit auch so viel wie möglich hängen bleibt. Und ich glaube, erstmal ist es sozusagen ganz klar, nochmal zu verstehen, welche Produkte muss ich denn jetzt auch kurzfristig abverkaufen? Also dann nochmal wirklich zu segmentieren, so zu differenzieren, wo ist entweder ein Ablaufdatum drauf oder wo habe ich eine Saisonalität und was sind Evergreens? Also um da nicht sozusagen mit der Gießkanne über alle zu gehen. Und dann ganz wichtig, glaube ich, die Kampagnen auch smart auszusteuern. Das heißt, zu gucken, wo habe ich überhaupt welchen Lagerbestand, welche Artikel möchte ich eigentlich wie bewerben. Ja, es ist, klingt jetzt irgendwie einfach, aber da ist oft ein Disconnect da. Ja, dann wird ein bestimmtes Teil, was ist dann einmal auf Lager, aber dann, und es klickt gut und dann doch irgendwie priorisiert in der Kampagnenaussteuerung und dann schießt das irgendwie mal ins Leere, weil waren nur noch 10 auf Lager und die sind dann relativ schnell ausverkauft. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dann Thema Discounts. Discounts sind einfach ein wichtiges Mittel, das ist ganz klar, um Abverkauf zu forcieren, aber ich muss, glaube ich, da nach Kundengruppen und auch nach Artikeln unterscheiden, also differenziert vorgehen. Das heißt, gucken, auf welche Kundengruppen ist es überhaupt sinnvoll, welche Discounts zu geben. Und das ist dann immer so ein bisschen so ein Abgleich, wie viel brauche ich, um denjenigen Kunden zu aktivieren und wie viel bleibt dann überhaupt noch hängen. Ja, wenn das ein Kunde ist mit sehr, sehr niedrigen Warenkörben und ich gebe den 20% Discount, dann kann das jetzt sozusagen auch voll nach hinten losgehen, weil dann nach Retoure vielleicht gar nichts mehr hängen bleibt. Und natürlich das Gleiche gilt für die Artikel. Wenn das jetzt ein riesen Warenkorb ist, der hinter diesem Artikel steht, dann kann ich da natürlich ein bisschen großzügiger sein. Bleibt immer noch signifikant was über, als wenn ich Socken verkaufe und dann plötzlich feststelle, huch, das war jetzt doch ein bisschen zu viel. Also da einfach differenziert vorzugehen. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, ich meine, das Ganze ist auch immer entscheidend, wem zeige ich was, wo bewerbe ich was, in der Kommunikation eben so gut es möglich geht, auch zu personalisieren. Also gerade Abverkauf funktioniert ja dann oft auch über Bestandskundenkommunikation. Und da weiß ich ja eigentlich eine ganze Menge, mit wem interagiere ich, was hat der vorher schon gekauft. Und wenn ich das dann smart ausspiele, es gibt ja viele, viele, also klar, klassische E-Mail-Marketing, CRM-Suites, aber auch On-Site-Personalisierung, dass ich genau berücksichtige, okay, was zeige ich dem Kunden da überhaupt an, was passt, vielleicht kann ich dann mit ein bisschen weniger Discount auch klarkommen, um das Ganze abzuverkaufen, etc. Also diese Kombination auszuverstehen, wie viel Deckungsbeitrag ist da überhaupt drin und wem zeige ich das an, um da ein gutes Zusammenspiel zu kriegen. Das ist also wieder viel Arbeit, ne? Das ist jetzt ja alles immer leicht gesagt. Im Operativen ist es ja deutlich schwerer, da musst du auch die richtigen Creatives dazu haben und so weiter und so fort. Aber da haben wir ja drüber gesprochen. Das ist so ein bisschen das, was, glaube ich, gerade sehr, sehr wichtig ist, da im Detail zu optimieren und handwerklich wirklich gut zu sein und nicht mit der Strohflinte drauf zu schießen.
So, und jetzt haben wir vielleicht ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, klingt super spannend, was der Andreas da sagt. Das würde ich auch gerne mal so umsetzen. Aber so, wir stehen da irgendwie bei dem ganzen Thema noch irgendwie am Anfang. Uns fehlen da viele Informationen. Wir haben vielleicht gar nicht die richtigen Tools am Start. Wie gehe ich da schrittweise vor, wenn ich einfach sage, so bisher lief mein Shop ganz gut, die Kanäle konnte ich einigermaßen aussteuern, auch nach Deckungsbeitrag, nach Umsatz, wie auch immer. Jetzt will ich aber mehr in die Tiefe gehen und genau diese Optimierungsmaßnahmen, die du jetzt gerade angesprochen hast, iterativ, sag ich mal, auf die Straße zu bringen. Wie würde deine Roadmap da aussehen? Womit würdest du starten?
Ja, also es ist halt, ich habe so ein bisschen schon angesprochen, was eben so auf einer großen Ebene die Themen sind, Daten an einem Ort zusammenbringen. Es ist einfach ganz wichtig, wenn du die Daten nicht an einem Ort hast und weiter in Silos stecken und auf der einen Seite hast du irgendwie, dann springst du zwischen den Kanälen, dann hast du dein ERP-System, wo du dir anschaust, was ist auf den bestimmten Artikeln irgendwie abverkauft worden und dann springst du wieder zu Google rüber. Das kannst du einfach alles nicht zusammenbringen. Ja, was dann viele anfangen, ist natürlich, das irgendwie in Spreadsheets zusammenzuführen, aber da hast du, das ist natürlich der Horror, weil das ein absolut riesiges riesiger manueller Aufwand ist, und wir haben ja über Vertrauen in Daten zu gesprochen, die Fehleranfälligkeit ist natürlich auch enorm. Jeder, der es mal versucht hat, weiß, was für Kopfschmerzen einem das bereiten kann, ne? Also ich glaube, deswegen ist schon wichtig, das auch professionell zu machen, um eben auch sicher zu sein, dass das, was ich da aussteuere, sinnvoll ist und nachts gut schlafen zu können. Das heißt, das muss in einem Data Warehouse zusammengebracht werden. Das kann man machen. Also grundsätzlich gibt es da zwei Ansätze. Ich kann das, wenn ich das richtige Team habe, dann kann ich mir das selbst zusammenbauen. Also ich empfehle schon, dann auch einen Experten dafür zu haben, der weiß, was er tut, weil es ist nicht einfach so mal nebenher gemacht, als die Daten eben zu extrahieren über sogenannte ETL-Tools, dann im Data Warehouse zusammenzubringen. Dann ist es wichtig, ein eigenes Datenmodell auch zu entwickeln. Das ist diese Struktur, über die ich gesprochen habe, und das Ganze dann zugänglich zu machen. Wie auch immer, da gibt es dann Möglichkeiten, das mit Power BI oder Tableau zu verknüpfen. Also das sind so die Schritte, die da notwendig sind. Da brauchst du aber wirklich Experten dafür. Oder du kaufst dir eben eine Lösung ein, und tatsächlich sind wir da mit Minubo relativ unique positioniert, weil wir eben wirklich uns fokussieren. Wir sind kein generisches BI-Tool, sondern wir haben wirklich einen Fokus auf E-Commerce und haben uns da seit 10 Jahren mit dem Thema beschäftigt. Und all das, was ich gerade beschrieben habe, die Daten extrahieren, sie zusammenzuführen und sie zugänglich zu machen über ganz gutes Frontend, das ist eben das, was wir sozusagen als Kompaktlösung, als Komplettlösung liefern, ne? So, also man kann das selbst bauen mit den Schritten, die ich gerade skizziert habe, oder hat natürlich den Vorteil, man kann es ein Stück weit weiter individualisieren und noch flexibler machen. Andererseits, ich dachte bei Modo Motor auch immer, ey, wir sind so individuell, das ist alles so, es muss sich alles ganz speziell machen. Ich glaube, im ersten Schritt überhaupt mal eine Lösung zu haben, die dir einen Überblick gibt, und da ist ganz, ganz viel von dem, was man macht, glaube ich, einfach auch Standard. Und bei uns hast du natürlich auch den Vorteil, dass da ganz viel Expertise über die Jahre in dieses Modell auch reingeflossen ist, ne? So, aber das sind die zwei Möglichkeiten, die ich sehe. Und ich glaube, wichtig ist, dass man das schon professionell aufsetzt, weil die Spreadsheet-Ansatz ist halt sehr fehleranfällig.
Ja, ich glaube, das funktioniert, wenn du so, sag ich mal, dein Fulfillment bei Amazon noch irgendwie machst und da dann irgendwie dann deinen Deckungsbeitrag irgendwie berechnen willst. Aber wenn es dann halt eben auch dann von dem Punkt an, den du gerade geschildert hast, den nächsten Schritt, wenn du den dann gehen willst, das heißt kanalspezifische Optimierungen machen, vielleicht dann sogar perspektivisch über CDP, also Customer Data Plattform nachdenken, deine CRM-Aktivitäten halt eben entsprechend steuern, Kohorten bilden, die du dann nicht nur über CRM, sondern dann vielleicht halt eben auch über Display oder Social Ads Kampagnen aussteuerst etc. Spätestens dann ist das Spreadsheet aber schon sowas von hinten an. Also ja, also auch aus meiner Erfahrung geht diese ersten Schritte entweder Expertise reinholen oder versuchen auf Standardlösungen zu setzen, ist meistens der praktischere Weg. Dir fehlt dann vielleicht irgendwie so ein bisschen was, aber 80% von dem, was du machen willst, kriegst du dann out of the box und sparst halt eben extrem viel Aufwand in der ganzen Organisation und Projektmanagement. Und sag ich mal, Data-Experten einzustellen, wenn du selber keiner bist, ist halt eben auch ein dickes Brett, weil du nicht einschätzen kannst, ob das jetzt wirklich Expertise ist oder ob das einfach nur hohle Phrasen sind, weil da gibt es genug im Markt.
Ja. Absolut.
Sehr schön. So, wir haben jetzt sehr, sehr viel besprochen und ich versuche mal, die wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Also, E-Commerce hat die gravierende Herausforderung, im aktuellen Konsumklima und der Marktlage profitabel weiter das Geschäft zu betreiben. Wir reden jetzt gar nicht mal davon, irgendwie extrem zu wachsen, sondern einfach profitabel das Geschäft weiter zu bedienen. Denn die Kundenakquisitionskosten sind gestiegen, ohne dass sich irgendwie ansonsten was geändert hat. Die Kunden sind zurückhaltender, was das Einkaufsverhalten angeht. Dazu sind größere Lagerkapazitäten aufgebaut worden und einfach so die gesamte Infrastruktur ist teurer geworden. Das heißt, die Online-Shops sind gerade in der Situation, dass sie Lager abverkaufen müssen, was oft über Discounts passiert, und die Kunden wollen eigentlich gar nicht kaufen. Also sehr, sehr schwere Gemengelage. In dieser Situation ist es entscheidend, die Daten im Griff zu haben. Das heißt, dass du alle relevanten Kennzahlen, KPIs, auf Knopfdruck quasi Zugriff drauf hast. Das heißt, dass du dir auf einer täglichen Basis, das war jetzt die Empfehlung, schau dir an, wie viele Orders kommen da rein und wie viel Umsatz machst du da drüber, sodass du einfach weißt, läuft oder läuft nicht. Auf einer wöchentlichen Basis dann sowas wie den durchschnittlichen Umsatz oder durchschnittlichen Warenkorbwert anschauen, die Kundenakquisitionskosten, die auf wöchentlicher Basis, nicht auf täglicher Basis, war die Empfehlung von Andreas, weil die Schwankung zu stark ist. Und auf monatlicher Basis dann den Deckungsbeitrag dir genau anzuschauen und vor allem nach Abzug aller Kosten. Also nicht nur die Marketingkosten, weil das machen sie alle, sondern halt eben auch da eine Etage tiefer gehen und mal zu gucken, was hast du sonst noch an Kosten? Also Fulfillment, das Picking im Lager, vielleicht Kosten für Marktplätze, Retourenkosten, alles damit reinzurechnen und zu schauen, habe ich jetzt eigentlich Geld verdient oder habe ich drauf gezahlt? Und das ist etwas, was du dir sehr gut monatlich anschauen solltest, genauso wie Zahlen rund um, was sind so die Top-Seller und wie margenstark sind die Top-Seller? Hast du Top-Contributor, die halt eben sehr viel Marge liefern, aber eigentlich gar nicht so eine hohe Frequenz haben? Gibt es bestimmte Korrelationen im Warenkorb, dass bestimmte Produkte in Kombination gekauft werden etc.? Also schau dir das auf einer monatlichen Ebene an, weil du daraus sehr gute Optimierungshebel dann auch ableiten kannst und quartalsweise bzw. jährlich dann sowas wie die Entwicklung vom Customer Lifetime Value, weil du da dann sehen kannst, wie gut sind die Kunden, die du reingeholt hast, wie gut ist auch deine operative Aussteuerung, wie gut funktioniert so ein Thema Loyalty und CRM-Arbeit und da dann halt eben dann auch nach Kanälen, Kohorten bilden zu können, um entsprechend mittelfristig dann deinen Customer Lifetime Value zu steigern. Empfehlung von Andreas in dieser Situation jetzt aktuell, also sagen wir mal ein bisschen im Krisenmodus, fokussiere auch das Thema Loyalty. Also sorg dafür, dass du deine Kunden bindest, zu Wiederkäufen bewegst und da halt eben auch schaust, dass die Kunden dann auch bei der Stange bleiben. Das kannst du durch Discounts machen, das ist sehr naheliegend, aber auch sowas durch spezielle Expertise, spezielle Angebote, also exklusive Produkte. Sorg dafür, dass die Leute nicht zu Amazon gehen, sondern einfach bei dir auch weiter kaufen. Die Krise ist eine gute Situation, um entsprechend halt eben auch mal ein paar Sachen zu hinterfragen. Also da zum Beispiel auch deine Sortimentstiefe dir mal anzuschauen, hast du ganz viel Ballast dabei, der eigentlich nur Aufwand bedeutet, aber wo du keinen Deckungsbeitrag mit erzielt. Und dann entsprechend halt eben zu gucken, wie kannst du die jetzige Situation nutzen, um dein Gesamtgeschäft zu optimieren. Denn Andreas ist optimistisch, das Wachstum wird wieder kommen. Und die, die jetzt halt eben die richtigen Stellschrauben drehen, die werden dann halt eben auch überproportional davon profitieren. Dafür ist es wichtig, deine Daten im Griff zu haben und entsprechend diese Datenexpertise aufzubauen und sorg dafür, dass dein Team Bock auf das Thema Daten hat. Also mach sie leicht zugänglich, sorg dafür, dass sie zuverlässig sind, also die Leute Vertrauen in die Daten haben und dann datenbasiert Optimierungen machen. So, dann haben wir noch das Thema Rabattschlachten, Discounts angesprochen. Achte darauf, dass du nicht pauschal mit der Gießkanne einfach Rabatte raushaust, weil das führt nicht dazu, dass du bessere Ergebnisse hast, sondern guck, bei welchen Produkten macht es Sinn, bei welchen Kundengruppen macht es Sinn und arbeite clever und differenziert beim Thema Discounts, damit du entsprechend nicht auch dann Produkte zu billig verkaufst, die du auch teurer hättest verkaufen können. Und dann halt eben da dann zu gucken, ob du mit CRM und Online-Personalisierung dann noch dafür sorgen kannst, dass die richtigen Leute die richtigen Impulse bekommen. Dann, wenn du das machst, kannst du datenbasiert, sag ich mal, in eine glorreiche E-Commerce-Zukunft, der glorreichen E-Commerce-Zukunft entgegensegeln. So, das ist meine Zusammenfassung, Andreas. Was musst du noch ergänzen?
Da gibt es nichts mehr zu ergänzen, Robin. Perfekt.
Wunderbar. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hast gemerkt, der Andreas hat richtig, richtig viel Ahnung von dem, was dich wahrscheinlich auch interessieren wird, wenn du den Podcast bis hierhin gehört hast. Also, Empfehlung, wenn du am 7.9. den Weg nach Hamburg findest oder eh schon da bist, schau beim Event mit Google bei Google vorbei und gerne auch abends beim gemeinsamen E-Commerce Aperitivo, dann 2 Straßen weiter von Minubo organisiert. Ich freue mich tierisch drauf. Alle Infos findest du in den Shownotes und dann können wir uns in Hamburg sehen und das Thema weiter vertiefen. So, Andreas, danke dir für deine Zeit, danke dir für die Einblicke, deine Erfahrungswerte und Ausblicke und Empfehlungen. Das war, glaube ich, extrem wertvoll für alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, danke Robin, hat mir viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Und dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nicht vergessen, mit 5 Sternen diesen Podcast bewerten, abonnieren und gerne weiterempfehlen, insbesondere jetzt die heutige Episode an alle, die im E-Commerce und Online-Marketing unterwegs sind. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Danke und tschüss.